Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Grundsteuerbescheide müssten nun kommen. Was Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer jetzt noch dagegen unternehmen könnten, das besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir von der drohenden Naturzerstörung im Biosphärenreservat Südharz durch geplanten Gipsabbau und stellen die erste bundesweite Wildnisbilanzierung vor. Im Verbrauchertipp geht es um den günstigen Goldverkauf. Mit Beginn des nächsten Jahres tritt die neu gestaltete Grundsteuer in Kraft. Und einige Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer bekommen zurzeit Post vom Finanzamt mit den aktualisierten Grundsteuerbescheiden. Doch auch dort gibt es regionale Unterschiede. Über diese und weitere Fallstricke zu den Hebesätzen und Grundsteuerbescheiden möchte ich nun mit Kai Warnecke sprechen. Er ist Präsident von Haus und Grund. Guten Morgen, Herr Warnecke.
Guten Tag, Frau Fecke.
Warum haben denn einige Eigentümer ihre Grundsteuerbescheide überhaupt noch nicht erhalten?
Ja, das liegt daran, dass viele Städte und Gemeinden, ungefähr die Hälfte in Deutschland, es noch nicht geschafft hat, einen Hebesatz festzulegen. Und der ist ja dann maßgeblich für den Betrag, den der Eigentümer, die Eigentümerin hinterher zu bezahlen hat. Und weil eben dieser Hebesatz noch nicht feststeht, kann auch kein Grundsteuerbescheid versandt werden.
Es gibt ja die Sorge, dass die neu berechnete Grundsteuer höher ausfallen wird als die zuvor. Ist diese Sorge auch berechtigt?
Ja, das muss man sagen. Leider ist die Sorge berechtigt. Wir versuchen gerade zu analysieren, wie das Ganze ausfällt. Man kann grob sagen, dass Gewerbeeinheiten entlastet werden und das Wohnen verteuert wird. Und wir haben es zum Beispiel mal in Berlin näher analysiert. Da gab es natürlich einzelne Eigentümer, die bis zu 66% weniger bezahlen als vorher, aber auch andere, die 500% mehr bezahlen als vorher. Bemerkenswert ist jedoch, dass im Schnitt ein Plus von 75% dabei herauskommt. Das heißt, in Berlin werden die Wohnimmobilien in der Summe 75% mehr bezahlen als vorher und das ist eine ganz erhebliche Steigerung.
Das heißt, die Behauptung des Bundesfinanzministeriums, die da besagte, durch die Grundsteuer erzielten Einnahmen fließen ausschließlich den Städten, Gemeinden zu und es wird auch nicht mehr werden als 15 Milliarden, die scheint vielleicht nicht zu stimmen.
Ja, das würde ich ganz deutlich so sagen. Auch der Bundeskanzler hatte das mit Bezug auf sein Modell, als er noch Finanzminister war, ja gesagt, es wäre aufkommensneutral. Wir können aber schon zum einen in den letzten Jahren beobachten, dass viele Städte und Gemeinden sozusagen im Vorfeld der Grundsteuerreform die Hebesätze nach oben geschraubt haben. Mit einige meine ich fast die Hälfte der Städte und Gemeinden in Deutschland. Das heißt, die Einnahmen wurden ohnehin schon nach oben gezogen. Und auch jetzt bei der anstehenden Neufestsetzung des Hebesatzes schielen einige Städte und Gemeinden auf eine Erhöhung. Es gibt allerdings auch Ausnahmen in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel in Hessen hat das Landesfinanzministerium den Städten und Gemeinden gesagt, ihr müsst den Hebesatz auf eine bestimmte Höhe setzen, dann habt ihr genauso viel wie vorher. Und in Hessen scheinen sich die meisten Städte und Gemeinden daran zu halten. Aber im Bundesschnitt starke Erhöhungen, die wir Land auf Land ab feststellen.
Nach Erhalt des Bescheides, so er denn kommt, haben die Eigentümerinnen und Eigentümer ja grundsätzlich einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Was wäre denn ein statthafter Anlass für solch einen Widerspruch?
Ja, das ist jetzt schwierig oder sagen wir mal so, man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Es gab ja erst den Grundsteuerwertbescheid, in dem Grundstück und Immobilie bewertet worden sind und dann ein Wert für die Grundsteuer festgesetzt wurde. Gegen diesen Grundsteuerwertbescheid gab es viele Möglichkeiten, Einspruch einzulegen mit guten Gründen. Da hatte man auch viel zu prüfen. Und insbesondere die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Bundesmodells der Grundsteuer konnte hier vorgetragen werden. Bei dem Grundsteuerbescheid selbst, in dem der Betrag drin steht, den man in Zukunft zahlen muss, handelt es sich eigentlich nur um einen Bescheid, in dem erstens der Wert des Grundstücks und des Gebäudes aus dem ersten Bescheid drin ist. Zweitens eine Grundsteuermesszahl, die das Finanzamt nur abschreiben musste. Und drittens eben der Hebesatz, mit dem multipliziert wird, der von der Stadt oder Gemeinde festgelegt wird. Und bei diesen drei Zahlen kann man eigentlich und macht die Finanzverwaltung eigentlich auch nicht irgendetwas falsch machen. Das heißt, gegen diesen zweiten Bescheid jetzt noch Widerspruch einzulegen, lohnt sich im Regelfall nicht. Es sei denn, man sieht, beim Abschreiben der Zahlen, dieser drei Zahlen, ist dem Finanzamt irgendein Fehler unterlaufen. Ansonsten wäre das Sinnvolle gewesen, den Einspruch gegen den Wertbescheid vorzunehmen.
Es gab ja auch noch Klagen vor dem Finanzgericht. Wie steht es denn darum?
Wir haben inzwischen verschiedene Klagen. Unter anderem sind auch zwei bereits beim Bundesfinanzhof angelangt. Und es verdichten sich jetzt so langsam die Hinweise, dass es Gerichte geben wird, Finanzgerichte, die unmittelbar zum Bundesverfassungsgericht vorlegen werden. Und zwar immer mit Blick auf das sogenannte Bundesmodell der Grundsteuer, das ja nicht in allen, aber in den meisten Bundesländern gilt. Und ich erwarte eigentlich, dass wir Anfang nächsten Jahres zumindest die ersten Verfahren beim Bundesverfassungsgericht haben werden. Wie schnell das dann wiederum entscheidet, das steht völlig in den Sternen.
Dann werden wir uns wieder unterhalten. Ich sprach mit Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund, über die Grundsteuerbescheide, die jetzt demnächst eigentlich kommen sollten. Es ist eine bislang wenig beachtete Folge, die aus dem Ende des Braunkohleverstromung resultiert. Aus den Rauchgasentschwefelungsanlagen dieser Kraftwerke wurde auch Gips gewonnen. Doch dieses Nebenprodukt der Braunkohlekraftwerke fällt nun weg und so wird Naturgips wieder interessant für die Bauindustrie. Was das bedeutet, zeigt sich in der Karstlandschaft Südharz in Sachsen-Anhalt. Dort darf die Baufirma Knauf nun Probebohrungen vornehmen im Biosphärenreservat. Dagegen regt sich Protest, national und auch international. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Im äußersten Südwesten von Sachsen-Anhalt, ziemlich weit ab vom Schuss, liegt es. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Es beheimatet über 10.000 Tier- und Pflanzenarten. Ein Hotspot der Biodiversität, sagt Naturschützer und Höhlenforscher Friedhard Knolle.
Na, hier ist von der Wildkatze über den Luchs. Hier brütet der Schwarzstorch, hier sind Salamander, verschiedene andere Amphibien. Eine Vielfalt, die im Wesentlichen an diesen alten Buchenwäldern hängt.
Gipshöhlen, Steilwände und darüber thront der Buchenwald. Eine idyllische Landschaft, die Begehrlichkeiten weckt. Der bayerische Gipshersteller Knauf, ein Global Player im Baustoffmarkt, will hier nach Gips bohren. Schon seit über 2 Jahren plant das Unternehmen. Nun hat der Landkreis Mansfeld-Südharz von den 9 anvisierten Bohrpunkten 7 genehmigt und stützt sich dabei auf 2 Fachgutachten der Landesbehörden für Bergbau und Gewässerkunde. Landrat André Schröder, CDU, sagte dem MDR, die Probebohrungen seien mit dem Schutzstatus des Biosphärenreservats vereinbar.
Wir sind also weit über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgegangen, deswegen hat der Prozess auch gedauert. Also wir nehmen alle diese Stellungnahmen ernst, auch wenn sie von pensionierten Professoren kommen, die diese Region noch nie gesehen haben. Aber am Ende muss eine Behörde entscheiden und mit Einbindung auch der überörtlichen Landesämter haben wir diese Entscheidung getroffen. Der Genehmigungsbescheid wird in den nächsten Tagen zugestellt.
Mit dem Seitenhieb auf den pensionierten Professor ist der Geologe Stefan Kempe von der TU Darmstadt gemeint. Er kritisiert in einem Schreiben an den Landkreis Mansfeld-Südharz, dass die Landesgutachten nicht sämtliche Folgen der Probebohrungen im Gipskarst für den Wasserhaushalt bedacht hätten. In dem Schreiben, das dem Deutschlandfunk vorliegt, heißt es:
Das vorliegende Gutachten kann somit aus wissenschaftlicher und fachlicher Sicht nur als ungenügend gelten. Hätte diese Ausarbeitung mir als Bachelorarbeit vorgelegen, wäre sie durchgefallen.
Der Landkreis Mansfeld-Südharz betont, dass mit der Genehmigung der Probebohrung noch keine Entscheidung über eine Abbaugenehmigung gefallen sei. Aber das sieht Naturschützer Friedhard Knolle anders. Die Probebohrung sei der erste Schritt zur Zerstörung der Natur.
Ich bin nun selbst studierter Geologe. Wenn Sie eine fündige Probebohrung haben und Sie wissen, wie viel Millionen Wertschöpfung darunter liegt, dann gibt's kein Halten mehr.
Und die Firma Knauf? Sie verweist auf den schwarz-rot-gelben Koalitionsvertrag von 2021. Dort steht drin, Sachsen-Anhalt sollte Rohstoffe sichern und Naturgipsabbau umweltverträglich ermöglichen. Knauf sieht sich als Partner der Landesregierung und verweist auf Anfrage darauf, dass nach dem Gipsabbau die Karstlandschaft renaturiert werde. Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU, macht auf einen Zielkonflikt aufmerksam. einerseits Natur schützen, andererseits eine Energie- und Wärmewende vorantreiben, für die es Gips als Dämmmaterial brauche.
In dem Moment, wo wir uns aus der Kohle zurückziehen, haben wir ein Problem, was die Baustoffversorgung, aber auch die bestimmte Elemente der Energiewende-Umsetzung anbelangt. Dazu zählt eben auch Wärmedämmung, Umbau und Ähnliches, weil es noch keine alternativen Rohstoffe und einsatzfähige Stoffe im Zugriffsbereich der Europäischen Union beliebig gibt.
Das bezweifeln allerdings die Naturschützer und verweisen auf alternative Rohstoffe, wie zum Beispiel technischen Gips aus der Phosphordüngemittelproduktion. Der BUND hat angekündigt, gegen die Probebohrungen zu klagen. Wolfgang Alder, Grünen-Abgeordneter im Magdeburger Landtag, war vor kurzem zusammen mit anderen Parlamentariern zu Gast bei Knauf in Rottleberode in Mansfeld-Südharz und hat sich dort erklären lassen, wie umweltverträglicher Gipsabbau aus Sicht von Knauf aussieht.
Es wurde auch nochmal klargemacht, laut jetzigem Stand von Knauf, dass praktisch die Wälder, praktisch die Bergkuppen nicht angegriffen werden sollen. Es soll sich praktisch nur auf die Wiesen und Ackerflächen erstrecken, dieser Abbau. Und das scheint dann das Naturverträgliche zu sein. Ich habe da meine Bedenken.
Tatsächlich sendet die Landesregierung von Sachsen-Anhalt widersprüchliche Signale. Einerseits will sie mehr Naturgips abbauen, andererseits forciert sie in Sachen Karstlandschaft Südharz eine Bewerbung für den UNESCO-Welterbetitel. Das SPD-geführte Umweltministerium schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage, es wisse noch nicht, wie der geplante Gipsabbau die UNESCO-Bewerbung beeinflusst. Die Probebohrungen sind genehmigt. Für einen richtigen Abbau bräuchte es laut Umweltministerium noch ein FFH-Verträglichkeitsgutachten. Gut möglich also, dass jetzt eine jahrelange juristische Auseinandersetzung um den Gipsabbau im Biosphärenreservat beginnt.
Niklas Ottersbach berichtete für uns. Ein 2%-Ziel gibt es nicht nur bei den Verteidigungsausgaben, sondern auch beim Naturschutz. 2007 hat die damalige Bundesregierung die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt verabschiedet und in dem Zusammenhang auch das Ziel gesetzt, auf 2% der Landesfläche große zusammenhängende Wildnisgebiete auszuweisen. Gebiete, in denen der Mensch nicht stört und die Natur weitgehend regenerieren kann. Schon 2020 sollte dieses Ziel eigentlich erreicht sein. Die Initiative Wildnis in Deutschland hat untersucht, ob tatsächlich schon auf 2% der Landesfläche der Naturschutz höchste Priorität hat und stellt die Ergebnisse zur Stunde vor. In Berlin, da ist auch Manfred Götze, mein Kollege. Herr Götzke, wie sind denn die Ergebnisse?
Ja, die fallen niederschmetternd aus, was diese Zahlen angeht. Deutschland ist von diesen 2% sehr weit entfernt. Aktuell sind nur 0,62% der Fläche Deutschlands größere Flecken Wildnis, also vom Menschen weitestgehend unbeeinflusst, in absoluten Zahlen 220.000 Hektar. Mit den Gebieten, die in den nächsten Jahren noch ausgewiesen werden oder die geplant sind, kommt man auf 0,73%, auch nicht viel mehr. Ja, und wenn man sich das so nach Bundesländern anschaut, liegt Mecklenburg-Vorpommern ganz vorne mit 1,6% der Landesfläche. Dann kommt Brandenburg und am ganzen großen Ende die Flächenländer NRW und Baden-Württemberg mit nur 0,2% der Fläche Wildnis. Also wirklich sehr weit entfernt. Die Naturschutzorganisationen, die sich da zusammengeschlossen haben für die Studie, sagen aber auch, es gibt eigentlich schon Potenziale, um dieses 2% Wildnisziel in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zumindest zu erreichen.
Was muss ich mir denn unter einem größeren Wildnisgebiet überhaupt vorstellen?
Ja, das sind Gebiete, in denen der Mensch einfach nicht die Natur beeinflusst. Also große, unberührte Flächen. Und groß ist in dem Zusammenhang wichtig, das ist wichtig, damit sich die natürlichen Prozesse in vielfältigen Ausprägungen entfalten können und es eben auch keine Konflikte mit den Kulturlandschaften gibt. Deswegen also möglichst groß als Untergrenze für diese Wildnisgebiete haben Bund und Länder da einen Flächenumfang von 1000 Hektar definiert. Bei Auen, Mooren und Küsten und Seen 500 Hektar. Und Heiko Schumacher, der Autor der Studie, der sagt, warum diese Gebiete auch in dieser Größe so entscheidend und so wichtig sind. Jetzt muss ich mal. Jetzt klemmt hier der O-Ton.
Wir brauchen Wildnis, weil wir dort sehen können, wie sich Natur eigendynamisch entwickelt, also Thema Forschung. Wir können das auch als Anschauungsobjekt zeigen. Da sind wir beim Thema Bildung. Nicht zuletzt ist das Thema Wildnis bedeutsam, weil wir ja auch von anderen Ländern, denken wir an die tropischen Regenwälder, immer wieder fordern, dass sie ihre entsprechenden Flächen schützen mögen, dann müssen wir bei uns auf kleiner Fläche doch in der Lage sein, das auch zu tun.
Und bei den schon bestehenden Gebieten, da geht es vor allem in den Kernzonen, um die Kernzonen der 16 Nationalparks in Deutschland und die Kernzonen von Biosphärenreservaten.
Was sagen denn die Autoren über die Gründe, warum man vom 2%-Ziel noch so weit entfernt ist?
Ja, da geht es um die typischen Interessenkonflikte zwischen Landwirtschaft, Kulturlandschaft und Naturschutz, den wir auch immer wieder sehen, wenn auch kleinere Naturschutzgebiete zum Beispiel ausgewiesen werden sollen, sagt Schumacher.
Es ist durchaus eine komplizierte Materie, vor Ort solche Gebiete auch einzurichten. Es gibt immer mal wieder auch, nehmen wir mal Nationalparke, Biosphärenreservate oder ähnliches, Widerstände gegen die Rausnahme aus der entsprechenden Nutzung. Und da braucht es dann schon politischen Willen, politisches Rückgrat, um dem Ziel dann näher zu kommen. Das hat in den letzten Jahren durchaus Zuwächse gegeben, aber eben nicht ausreichend.
Ja, dieser Wille, der politische Wille, der fehlt vor allem in den westdeutschen Bundesländern.
Können die 2% denn überhaupt in den nächsten Jahren noch erreicht werden?
Theoretisch ja, also Flächen gibt's genug, haben die Autoren in ihrer Studie gesagt. Die haben Potenziale für weitere 1,6% der Landesfläche gefunden. Dann käme man insgesamt auf 2,4%. Und die sehen da vor allem, auch wie schon angedeutet, vor allem Westdeutschland in der Pflicht, wo Wildnisgebiete so gut wie gar nicht vorhanden sind.
Vielen Dank. Manfred Götzke hat uns die erste bundesweite Bilanz der Wildnisgebiete vorgestellt. Ab dem 1. Januar wird Amalgam als Füllmaterial für Backenzähne verboten. Eigentlich. Hintergrund ist die EU-Quecksilberverordnung, die dann greift. Doch es gibt eine Hintertür, die die Verordnung lässt, wenn Zahnärzte spezifische medizinische Erfordernisse bei der Behandlung erkennen. Daniela Siebert mit Details.
Schon seit 1820 kommt Amalgam als Füllstoff für Zahnlöcher zum Einsatz. Doch zuletzt immer seltener, bei Kassenpatienten nur noch in etwa 5% der Fälle, so Zahnarzt Sebastian Paris, Professor und Abteilungsleiter an der Berliner Charité. Dass das Material trotz seines Quecksilbergehaltes noch immer für Backenzähne genutzt wird, erklärte er amtierende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung so.
Das ist einfach ein sehr praktikables, gut erforschtes und dankbares Füllungsmaterial, weil es leicht zu verarbeiten ist, auch unter schwierigen Bedingungen. Und da vor allen Dingen auch Silber drin ist, hat das eine karieshemmende Wirkung.
Rund zur Hälfte besteht Amalgam allerdings aus Quecksilber. Deshalb wird es nun infolge einer EU-Richtlinie verboten, um die Verbreitung dieses Giftes zu reduzieren. Zahnmediziner Sebastian Paris zu den Risiken für Gesundheit und Umwelt durch das Schwermetall im Dentalamalgam.
Während des Legens wird ein bisschen Quecksilber freigesetzt und auch während des Herausbohrens einer solchen Füllung. Dazwischen ist das aber eigentlich gar nicht so toll. Wenn es wirklich so schädlich wäre, wie es manchmal kolportiert wird, dann wäre das vor allem für das zahnärztliche Personal ein Problem. Etwas anderes ist die Belastung der Umwelt. Und da geht es vor allen Dingen um Umwelteinflüsse auch bei der Gewinnung des Quecksilbers.
Ab 1. Januar wird Amalgam in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein, bei spezifischen medizinischen Erfordernissen, wie es offiziell heißt. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Behandlung sehr schnell vollzogen werden muss oder wenn das Kariesrisiko besonders groß ist, skizziert Sebastian Paris die seltenen Ausnahmen.
Man könnte zum Beispiel da denken an Patienten mit körperlichen und geistigen Behinderungen, wo man dann unter Narkose in schneller Zeit Füllung legen muss und wo hinterher auch die Mundhygiene nicht immer ganz so einfach ist. Oder eben auch in einer sehr tiefen Füllung, die schon unter das Zahnfleisch geht, wo andere Füllungen nicht in Frage kommen.
Die gesetzlichen Krankenkassen versprechen ihren Versicherten schon jetzt qualitativ hochwertige, moderne, zweckmäßige und mehrkostenfreie Alternativen, die ab Januar Amalgam ersetzen werden. Gesa Schölgens allerdings, Gesundheitsexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, beurteilt die alternativen Füllmaterialien für Backenzähne noch sehr zurückhaltend.
Amalgam gilt ja als sehr langlebiger Stoff, der ist aber auch sehr gut erforscht. Und diese anderen Materialien, die sind zum Teil noch relativ neu, da hat man noch gar nicht so viele Erkenntnisse drüber.
Dennoch rät sie, bis Ende des Jahres nicht noch weitere Amalgamfüllungen machen zu lassen, wenn die Behandlung aufschiebbar ist. Denn spätestens bei deren Entfernung irgendwann in der Zukunft bestehe ein Gesundheitsrisiko durch Quecksilberdämpfe. Weil es bei der Auswahl unter den Alternativen viel Ermessensspielraum der ZahnärztInnen geben wird, erwartet Gesa Schölgens kompliziertere Situationen zwischen Behandlern und Patienten als bislang.
Da hat sich ja nicht eindeutig festgelegt, wurde auf ein bestimmtes Material, sondern weil im Einzelfall jetzt geguckt wird, was sich eignet. Das hängt ja auch vom Kariesrisiko ab, von verschiedenen Faktoren einfach. Gehen wir davon aus, dass die Gespräche intensiver werden, weil da halt eigentlich jetzt mehr Beratung und mehr Informationen stattfinden müsste. Aber ob dem wirklich so ist, wird sich zeigen.
Wenn eine zuzahlungspflichtige Füllung empfohlen wird, dann sollten die PatientInnen genau nachfragen, warum das benötigt wird, empfiehlt sie. Es gebe in Zukunft mehrere zuzahlungsfreie Füllstoffe für Backenzähne, bestätigt Sebastian Paris. Die seien in der Regel alle selbstadhäsiv, also selbsthaftend. Allesamt seien der natürlichen Zahnfarbe ähnlicher als das Amalgam, aber weniger karieshemmend. Allesamt seien zugelassen und erprobt. Die Zahnärzte entschieden individuell, was sich am besten eignet zu Paris. Es gebe keine Vorgabe, welches Material verwendet werden muss. Und was die Kosten angeht.
Das, was ausreichend zweckmäßig ist, das ist das, was die Krankenkasse bezahlt.
Darüber hinaus werden ZahnärztInnen oft zuzahlungspflichtige Varianten mit aufwendigeren Füllungen anbieten, die eine Klebehilfe brauchen und langlebiger und oder zahnfarbener sein können als die Kassenstandards. Hier müssen die Versicherten dann nur den Betrag zuzahlen, der über die Kassenleistung hinausgeht.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Goldpreis ist in der letzten Zeit immer weiter gestiegen. Da kann es sich durchaus lohnen, Goldschmuck, aber auch Münzen oder Barren zu verkaufen. Allerdings kann es Fallstricke geben. Worauf Sie beim Goldverkauf achten sollten, das erklärt Annette Eversberg im Verbrauchertipp.
Gold zu verkaufen ist nicht ohne Risiko. Besonders dann, wenn man damit noch keinerlei Erfahrungen gemacht hat. Wer einen Ring, ein Armband oder eine Kette verkaufen möchte, der sollte sich vorher genau informieren. Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Das Beste, was man tun kann, ist, dass man einfach sich mehrere Angebote einholt. Im Idealfall sollte man auch einen Zeugen dabei haben, der dann auch dann bei den Gesprächen dabei ist. Ich sollte dann auch prüfen, ob der Juwelier halt Mitglied ist im Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels. Das ist eine Art Mindestkriterium, aber auch das gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
Umso wichtiger ist es, den Goldwert von Kettenringen, aber auch Golduhren und sogar Kerzenleuchtern genau zu kennen. Design, Marke oder Edelsteine spielen dabei keine Rolle. Jörg Tetzlaff, Geschäftsführer der Fachvereinigung Edelmetalle, dem Bundesverband der Edelmetall-Scheideanstalten.
Beim Verkauf von Schmuck an Edelmetallhändler geht es meistens nicht um Handwerkskunst oder den ideellen Wert. Beides wird nicht vergütet. Es geht um den rein materiellen Wert. Gold, Silber oder Platinschmuck trägt üblicherweise eine Punzierung, die Ihnen Aufschluss über die Edelmetalllegierung gibt. So können Sie genau erkennen, wie hoch der Gold-, Silber- oder Platinanteil ist.
Um das berechnen zu können, bieten Scheideanstalten, die sich auf das Recycling von Edelmetallen spezialisiert haben, auf ihrer Homepage einen Goldrechner. Grundlage dafür sind die Edelmetallkurse internationaler Börsen.
Sie müssen nur das Gewicht Ihres Goldschmucks und die Feinheit der Edelmetalllegierungen eingeben. Zum Beispiel 333er, 585er oder 750er Schmuckgold. 333er zeigt an, dass ein Drittel des Gesamtgewichtes aus Gold besteht. Danach müssen Sie Steine, Uhrwerke oder auch Füllungen wie bei Leuchtern abziehen. Der Rechner kalkuliert dann basierend auf dem täglich mehrfach aktualisierten Goldpreis den Wert Ihres Altgoldes.
Berücksichtigen muss man auch, dass der Händler seinen Verdienst und Abschläge für das Einschmelzen des Goldes einrechnet. Die Höhe der Kosten spielen, so Verbraucherschützer Ralf Schärfling, eine wichtige Rolle.
Wenn man Glück hat, machen diese Abschläge vielleicht 5-10% aus. Andere nehmen vielleicht 10-15%. Mehr sollte man auf keinen Fall akzeptieren.
Bei Schmuckstücken ohne Gravur oder Goldstempel kann man sich an eine Scheideanstalt wenden. Scheideanstalten schmelzen Gold zu Barren und prüfen mit Hilfe spezieller Analyseverfahren den Goldgehalt. Hat man allerdings viele Schmuckstücke geerbt, deren Wert man nicht kennt, dann so Edelmetallexperte Jörg Tetzlaff.
Sind Sie bei einer Scheideanstalt eigentlich an der falschen Adresse? Für Wertgutachten wendet man sich am besten an öffentlich bestellte und vereidigte Schmucksachverständige. Das ist zum Beispiel oft bei Erbschaftsaufteilungen oder für Versicherungszwecke der Fall.
Gut gerüstet sollte man die Angebote von Juwelieren und auch Scheideanstalten vergleichen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Goldaufkäufer zum Hausbesuch kommen wollen. Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sieht aber auch Fallen beim Internetverkauf.
Der Nachteil beim Internet ist, zum einen, ich gebe das Gold aus der Hand. Zum zweiten habe ich Portokosten, Transportrisiken. Da muss ich mir überlegen, ob ich das möchte oder ich gehe halt durch die Stadt und suche verschiedene Juweliere aus.
Möglicherweise ist ein Juwelier auch bereit, eine besondere Brosche oder eine Kette bekannter Marken aufzukaufen, sodass man etwas mehr als den Goldpreis erhält. Und auf Grundlage aller sachdienlichen Informationen kann die Wahl auch auf einen Juwelier fallen, den Freunde empfehlen oder mit dem man selber schon gute Erfahrungen gemacht hat.
Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Die Deutsche Bahn schneidet einer Studie zufolge im Vergleich von 27 Bahngesellschaften in Europa im Mittelfeld ab. Wie die Organisation Transport and Environment mitteilte, liegt die DB insgesamt auf Rang 16, vor allem wegen der schlechten Pünktlichkeitsquote. Hohe Kosten sind der Untersuchung zufolge das Haupthindernis, warum Verbraucher das Auto und das Flugzeug nehmen. Britta Fecke sagt Tschüss und wünscht noch einen schönen Tag.